Be Happy, die Suche nach dem Glück. Ein Podcast von und mit Mike Dumitrescu. Zusammen mit meinen Gästen suche ich nach dem Glück, philosophiere über das Leben und versuche zu verstehen, was einen glücklich macht. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast Be Happy, die Suche nach dem Glück. Nach ein bisschen längerer Pause, all meine Gäste sind schwer beschäftigt gewesen, im April, Mai und zum Teil auch im Juni, aber jetzt geht es wieder los. Und ich habe heute einen wunderbaren Gast bei mir, es ist Melanie Specher. Sie ist seit kurzem Kinderbuchautorin und hat schon sehr viele Orte an dieser Welt bereist und angeschaut und arbeitet seit einigen Jahren mit Menschen mit Beeinträchtigung. Und was für sie Glück bedeutet oder wo sie Glück in ihrem Alltag auch vielleicht findet, das werden wir heute hoffentlich in dem Podcast erfahren. Herzlich willkommen.
Danke vielmals. Hoi.
Ja, du hast seit kurzem das Kinderbuch, also seit kurzem ist schon ein bisschen übertrieben, ist schon ein bisschen länger draussen dein Kinderbuch, ist das richtig?
Genau, also im Februar ist es rausgekommen, genau, ganz offiziell, aber beschäftigt damit, ja, bin ich schon ein bisschen länger.
Wann hat denn das Ganze jemand angefangen bei dir?
Also das Buch effektiv gestartet habe ich letztes Jahr im April. Habe ich so die erste Skizze und mal so, ja, so eine unprofessionelle Storyline geschrieben. Genau, und dann im Dezember habe ich es eigentlich abgeschlossen. Und dann ist es in Druck und während dem Januar ist es dann in Druck gewesen und im Februar dann, wie gesagt, erschienen.
Okay. Genau. Ich habe in dem letzten Podcast, wo du warst, ein bisschen rausgehört. Am Anfang war es ein bisschen schwierig, so Verlage und so zu finden. Genau. Wie hast du das am Schluss gelöst? Hast du einen eigenen Verlag sozusagen gemacht oder wie ist das abgelaufen?
Genau. Ja, es ist wirklich ein Prozess gewesen und es hat sich ein bisschen schwieriger gestaltet. Und ich sage immer, ich hätte von Anfang an gewusst, was alles auf mich zukommt, wäre ich vermutlich ein bisschen abgeschreckt gewesen, weil ich noch nie irgendetwas auch nur annähernd in diesem Bereich gemacht habe. Aber ich hatte einfach die Idee irgendwie in meinem Kopf gehabt und dann war ja mit Corona, Lockdown irgendwie auch ein bisschen mehr Zeit rum als sonst. Plus habe ich gerade das Studium abgeschlossen, das heisst vorher ja irgendwie im Studium Bachelorarbeit bist du irgendwie so Stresslevel 150 und dann auf einmal Bachelorarbeit abgeben, Lockdown, irgendwie alles geht aufs Mal und dann bist du schon dort und denkst, ui und jetzt habe ich ganz viel
ganz
Zeit.
Ganz viel Zeit auf einmal, ja.
Genau. Ja und dann ist irgendwie so die Idee wieder aufgekommen, aber die schwirrt schon ein bisschen länger in meinem Kopf umeinander. Und dann war das wie so der Moment, wo ich gefunden habe, hey, jetzt fange ich einfach mal an. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe gar nicht gross darüber nachgedacht, über wie geht das und was muss ich denn alles noch machen, sondern ich habe einfach mal angefangen. Und dann hat sich so immer eins ums andere gegeben und es ist immer mehr dazu gekommen. Und ja, etwa in der Hälfte des Buches, also wo ich dann, also ich habe die Illustrationen selber dann gemacht, ist übrigens auch ein Prozess gewesen. Ich habe vorher noch nie gezeichnet. Ich habe im Lockdown angefangen mit dem, weil ich so ein bisschen auf Suche nach einem Social Distance Hobby gewesen bin. Da dachte ich, ja gut, zeichnen, okay. Ja, und dann habe ich mega Spass gefunden an dem und darum einfach mal losgelegt, eigentlich vor allem mit den Zeichnungen. Mhm. Und ja, so ein bisschen bei der Hälfte, sage ich jetzt mal, von der Zeichnung, habe ich gedacht, ja okay, mal, das kommt eigentlich ganz okay, jetzt sollte ich mich vielleicht mal darum kümmern, wie man das dann eigentlich so macht, so ein Buch veröffentlichen oder ja. Und dann habe ich gedacht, ja gut, naheliegend ist ein Verlag. Das ist ja das, so standardmäßig. Ja, und das hat sich dann ein bisschen schwierig gezeigt, weil aus verschiedensten Gründen. Also zum einen ist das Kinderbuch, vermittelt ja das Thema Behinderung. Mhm. Es geht vor allem um das Thema Inklusion. Und mir war von Anfang an ganz wichtig, dass es nicht einfach ein Buch ist, wo man so einmal liest und gut, that's it. Sondern ich wollte ein Tool schaffen, wo man das kreativ und spielerisch aufnimmt, das Thema. Also nicht, ja, ich sage jetzt mal so wirklich so im Kreisli hocken und man redet jetzt drüber, weil man muss drüber reden, sondern dass die Kinder das erfahren, dass sie das spüren, dass sie sich ausleben, sich bewegen, sich kreativ sein und so aus Selbsterfahrung und eigener Erfahrung eigentlich merken, dass da eben doch ganz viele Parallelen sind zwischen Menschen mit und ohne Beeinträchtigung. Und darum kommt das Buch mit 60 Spiel- und Bastelideen und Vorlagen. Also es ist eigentlich so ein interaktives Buch. Und das ist zum einen ein bisschen schwierig gewesen mit dem Verlag, weil ja, das entspricht nicht so der Norm.
Ja,
es ist nicht einfach so
Neues.
Genau, es ist nicht einfach so, hey, da hast du ein Buch und ihr macht dann den Versand und ein bisschen Marketing. Sondern es wäre wie so gewesen, ja, okay, und wir kommen die Bastelideen zu den Leuten. Und, es ist einfach ein bisschen ja, outside of the box, ja. Sage ich mal. Und das ist für viele schon so ein bisschen eine Hemmschwelle gewesen. Und zum anderen war es dann auch gewesen, dass viele ihre eigenen Illustratoren benutzen. Also sie sagen, also sie schauen wie das Produkt gar nicht gross an, sonst ist dann ja. einfach von Anfang an die Voraussetzung, hey, schau, du bringst die Idee, wir liefern alles andere. Und okay. Ich habe schon die Hälfte über die Zeichnung gehabt und habe gefunden, ja, wäre jetzt wie ein bisschen schade, ja. so, der ganze Aufwand. Genau, und darum habe ich dann schlussendlich das alles im Verlag, ich habe jetzt nicht per se einen Verlag gegründet, aber ich habe es wie einfach im eigenen Koordination ja. gemacht, also selber drucken lassen und mache jetzt auch den ganzen Versand und Bestellungsmanagement.
Das heisst, irgendwo im Schlafzimmer stapeln sich gerade Bücher, die genau. bereit sind zu verschickt werden. So ein bisschen.
Absolut, ja. Also zum Glück nicht bei uns in der Wohnung, da wäre ich ein bisschen Platzmangel, ja. aber bei meinen Eltern in der Garage. Okay. Ja, genau, das ist okay. ein Logistikbüro.
Also das heisst, man lernt noch relativ viel, da hast du viel Neues gelernt, so zum Thema Druck, was ist der richtige Druck vielleicht? Es gibt ja tausend verschiedene Papiere, nehme ich mal an. Ja. Auch Marketing, wie bekomme ich das an Mann oder an Frau?
Absolut, ja. Ja, es war ein mega Learning. Also eben, es war wie so ein bisschen von dieser Idee, die einfach mal so ein bisschen rum war und an Lockdown, jetzt hat man ein bisschen Zeit für so Sachen. Zu relativ etwas Grossem geworden, zu viel Arbeit, aber unglaublich schöner Arbeit. Und ich bin mega, mega dankbar, dass ich ja, den Prozess irgendwie können so erleben. Und es ist wie, ich nehme auch sonst mega viel mit damit. Und ich glaube, es ist einfach wie eins ums andere gekommen. Es ist wie, ich habe einfach mal angefangen, das Schöne war, ich hatte keinen Zeitdruck gehabt. Ich habe einfach gewusst, hey, es wird dann fertig, wenn es fertig wird. Ich habe mir wie persönlich ein bisschen Druck gemacht, weil ich da ein bisschen ungeduldig bin. Aber ich habe nicht von außen irgendwie Vorgaben gehabt. Und ich glaube, das war mega, mega bereichernd gewesen in diesem Moment, weil ich einfach das dann so annehmen konnte, wie es gestimmt hat. Und in diesem Moment auch mit mega viel Herz und mega viel Leidenschaft und eben nicht dem Druck und oh, jetzt muss ich noch abliefern, sondern ich liefere dann, wenn ich ja, mich inspiriert fühle dazu und mir die Zeit kann nehmen. Und ja, und so ist das wie so ein bisschen Schrittli für Schrittli eigentlich entstanden.
Genau. Wie ist denn das gewesen? Also, ich kenne oft Leute, die fangen auch so ein Projekt an und dann haben sie vielleicht keinen Zeitdruck oder setzen sich Ziele nicht. Wie ist das bei dir gewesen, dass du gleich immer so ein bisschen dranbleiben bist? Ich meine, das ist ja, glaube ich, eine der schwierigsten Sachen, wenn man etwas eigenständig irgendwie etwas macht, dass man die Motivation nicht verliert und wirklich so ein bisschen regelmäßig vielleicht auch dran arbeitet. Oder hat es auch Phasen gegeben, wo es dann wie auf die Seite gelegt hast oder gar nicht? He?
Nein, gar nicht. Ja, ich glaube, es ist ein eine Kombination. Also zum einen ist es halt wirklich ein Thema, das mir mega, mega am Herzen liegt. Und nicht einfach so ein bisschen, ja, wäre mal schön, wenn. Sondern es ist so etwas, wo ich mega viel Leidenschaft dafür habe. Und auch durch meine Ausbildung und meine Joberfahrungen. Ich habe vor 5 Jahren in Sonderschulen gearbeitet mit den Kindern mit Beeinträchtigung. Und die Erfahrungen, die ich dort mitgenommen habe, sind ja, mega prägend gewesen. Ja. Und das hat sich halt so ein bisschen verfestigt bei mir. Und ich habe wirklich ganz, ganz stark den Willen gehabt, oder auch immer noch, dass ich in dieser Richtung etwas bewirken und etwas machen und etwas auf die Beine stellen. Und ich habe wie die Kids um mich herum gehabt, die mich eigentlich motiviert haben. Ja. Weil ich habe wie gesehen, ja, sie haben so vieles zu bieten und so viele Fähigkeiten und so viele Kompetenzen und so viel Bereicherung, die man kann mitnehmen kann und so viele Learnings, die man auch mit diesen Berührungspunkten kann mitnehmen. Aber es ist in der Gesellschaft einfach noch nicht angekommen.
Ja.
Oder nicht in diesem Ausmaß, sagen wir es so. Ja. Es ist sicher auch vieles im Wandel, aber es ist...
Es braucht noch viel.
Genau, es hat auch noch viel Luft gegen oben. Und ja, durch die täglichen Erfahrungen und die täglichen Erlebnisse, wo, ja, wenn du mit diesen Kindern einmal in der Stadt bist und dann ja, auf Leute getroffen sind, die vielleicht eben noch nicht so viel Berührungspunkte mit dieser Thematik haben. Und einfach das zu beobachten, wie die Interaktionen so ein bisschen stattgefunden haben, ist mehr als genug Motivation gewesen, um dranbleiben, weil ich einfach gemerkt habe, es ist irgendwie ein Bedarf herum, dass Gesellschaft sensibilisiert wird zu dieser Thematik. Und die Kinder haben mir mehr als genug Motivation gegeben, um da dranzubleiben. Und darum eben schlussendlich habe ich es dann in 8 Monaten geschrieben und gezeichnet. Und ich glaube, ohne die Kids um mich herum und ohne die Eindrücke und die das Herz, das dafür wirklich geschlagen hat oder immer noch schlägt, hätte ich wahrscheinlich doch länger gebraucht wie das. Genau.
Wie was für Zeiten redet man da? Wie viele Stunden pro Woche bist du dran gehockt, wenn man so ein Kinderbuch macht? Kann man da etwas sagen?
Hey, keine Ahnung. Und das ist wirklich etwas, was ich bereue im Nachhinein, dass ich das nicht getrackt habe. Ja. Ja, wirklich. Und ich habe keine Ahnung. Also ich habe 100% gearbeitet nebenbei.
Ja.
Und es war wirklich eigentlich so einfach ein extrem intensives Hobby gewesen, sage ich immer. Aber ich habe keine Ahnung. Wirklich. Ich kann es nicht sagen. Ich habe sicher jeden Abend, am Wochenende, ich habe teilweise bis mitten in der Nacht oder am Morgen früh wieder angefangen. Also es ist recht viel Freizeit drauf gegangen, aber es ist ja wie, für mich war es auch mega ein schöner Prozess. Ja. Gewesen. Also es war ja wie ein, wirklich ein Hobby. Gewesen, ja.
Und Corona hat plötzlich auch viel Zeit frei gemacht, nicht mehr. Also
hey, ja, voll, absolut. Ja, es ist natürlich auch joblich bedingt am Anfang, wo die Schulen zugegangen sind. Ja, habe ich natürlich extrem viel Zeit gehabt. Ja. Aber auch nachher, es war ja immer wieder ein bisschen eingeschränkt, ja. Gewesen, die ganze Freizeitaktivitäten, die sicher auch Zeit frei geschaufelt haben, ja. Um noch ein bisschen mehr dranbleiben.
Genau. Und jetzt, wie geht es wieder? Hast du das Gefühl, machst du nochmal ein Buch oder ein Kinderbuch? Könntest du dir das vorstellen, nochmal so etwas in die Richtung zu machen? Oder vielleicht ein Erwachsenenbuch, wo das Thema vielleicht aufgreift? Wäre ja auch spannend. Gibt es da schon Ideen?
Ja, also im ersten Moment würde ich mich jetzt einfach mal auf das konzentrieren. Mhm. Es ist manchmal noch schwierig zu kombinieren, 100% zu arbeiten und das irgendwie zu pushen und so irgendwie an die Leute zu bringen, wie man es auch gerne hätte. Und darum ist jetzt wie immer so der Fokus auf dem Buch, das besteht. Aber ich muss sagen, es sind jetzt auch nicht mehr so viele Exemplare rum. Also wir haben schon recht viel können verkaufen. Mhm. Und darum ist jetzt schon immer mehr so die Frage, okay, wie geht es weiter? Mache ich nochmal eine Auflage? Oder, ich fände es definitiv spannend, nochmal ein Kinderbuch rauszubringen, das vielleicht andere Beeinträchtigungsformen aufnimmt. Das sind jetzt wie in diesem Buch einfach mal halt die Charaktere mit den Beeinträchtigungen, die es hat. Es sind 6 verschiedene Beeinträchtigungen, die aufgenommen werden und vermittelt werden. Und ich meine, es gibt natürlich da unbegrenzte Möglichkeiten. Da gibt es noch ganz viel. Ich glaube, das ist sicher irgendwann das Ziel, definitiv. Ich muss mir einfach wieder gut einplanen, weil ich jetzt weiss, was auf mich zukommt. Aber ich habe sicher auch ganz viele Learnings vom ersten Mal, wo ich jetzt sicher effizienter unterwegs wäre. Aber Erwachsene im Fall nicht, nein.
Okay.
Nein, es war eigentlich ganz eine bewusste Entscheidung, wieso ich ein Kinderbuch geschrieben habe. Ich habe ja hier auch meine Bachelorarbeit zum Thema Stigmatisierung geschrieben. Und ja, ich glaube, man kennt das auch so von einem selber. Es ist so ein bisschen Verhaltensmuster, die sich mal eingeprägt haben oder Denkensweisen über etwas. Das ist extrem schwierig zum Aufbrechen. Wenn sich das mal verfestigt hat, dann braucht es extrem viel Kraft und Wille, um das zu ändern. Und das ist meistens dann vorhanden, wenn Leute, jetzt gerade im Thema Menschen mit Beeinträchtigung, eigene Erfahrungen machen, Leute kennenlernen, Berührungspunkte schaffen. Und leider ist es halt in der Schweiz so, dass die Berührungspunkte eigentlich nicht gross stattfinden, außer man sucht es aktiv.
Ja.
Und die Leute, die es aktiv suchen, sind meistens die Leute, die sich eh schon damit beschäftigen.
Ja, das ist so, ja.
Und darum ist wie so ein bisschen in dieser Bachelorarbeit auch ein wichtiger Teil eigentlich gewesen, dass es klar zum einen natürlich strukturelle Anpassungen braucht. Da kann ich jetzt persönlich nicht so viel beitragen. Aber auch, dass es eigentlich ganz wichtig ist, dass man das von Anfang an einfach normalisiert, das Thema, und eben enttabuisiert und nicht einfach die Berührungspunkte schafft oder zumindest, wenn Berührungspunkte nicht möglich sind, das Thema aufgreift und das von Anfang an. Und darum ist es für mich ganz, ganz wichtig, dass ich wirklich bei den Kleinsten in der Gesellschaft ansetze und mit denen das Thema angehe. Und mir ist auch mal jemand auf mich zugekommen und hat gesagt, aber wieso ist das Kinderbuch für so kleine Kinder? Die haben ja die Vorurteile gar noch nicht, das bringt ja gar nicht. Und das ist genau der Punkt. Also ich habe genau dort ansetzen, wo die Vorurteile eben noch nicht vorhanden sind. Und zwar in der Hoffnung, dass, wenn es von Anfang an ein Thema ist und von Anfang an normalisiert wird, dass sie das auch mittragen, wenn sie älter werden.
Ja.
Und zum anderen ist natürlich auch die Kids, also die Zielgruppe vom Buch, ich sage immer, es ist so ±4-8, die lesen selten das Buch allein.
Ja.
Es braucht irgendeine erwachsene Bezugsperson, die das mit ihnen anschaut. Und natürlich ist dann der schöne Side-Effekt, sage ich immer, dass die Erwachsenen, die das mit den Kindern anschauen, natürlich auch gerade sensibilisiert werden.
Ja.
Und vielleicht ihre Denkensweise auch ein bisschen überdenken und ein bisschen reflektieren. Und so eigentlich wie gerade auch ein bisschen Zielgruppe ist, die angesprochen wird.
Mhm. Hättest du die gleiche Idee, wie man auch Erwachsene vielleicht könnte, ein bisschen mehr darauf sensibilisieren oder ein bisschen mehr ins Boot holen? Gibt es da jetzt in deinem beruflichen Alltag irgendwie Möglichkeiten, die du siehst oder wo man mehr drauf schauen könnte, für unsere Zuhörer zum Beispiel, wenn sie sich nicht so mit dem Thema irgendwie sich auseinandergesetzt haben?
Ich glaube, ganz, ganz, ganz vieles hat mit der Haltung zu tun, sprich mit dem Mindset. Und ich glaube, da gibt es verschiedenste Aspekte. Zum einen, ich sage immer, Berührungspunkt ist eigentlich das A und das O. Wenn ich Erfahrungen mache, egal mit was, egal ob das jetzt Menschen mit Beeinträchtigung sind oder sonst irgendetwas, fremde Kulturen, Religionen, whatever, einfach etwas, wo man vielleicht nicht so vertraut ist. Wenn man das plötzlich mal selber erfährt und vielleicht merkt, dass gar nicht so viel Distanz um ist, sondern viel mehr Parallelen, als ich gedacht habe. Ich glaube, das ist der Moment, wo man anfängt, automatisch Vorurteile in dem Schwelle abzubauen und sich selber zu reflektieren. Inwiefern man die im Erwachsenenleben einfach so findet, ich glaube, ja, eben vieles, wenn man das will, dann ist es vieles mit dem eigenen Mindset und der Haltung. Und es gibt Möglichkeiten, es gibt mittlerweile, es gibt Kaffees, wo geführt werden von Menschen mit Beeinträchtigung, wo man einfach mal einen Kaffee trinken kann und einfach mal schauen und wirken lassen. Es gibt Messen, wo man teilnehmen kann. Es gibt Möglichkeiten. Ja. Aber ich glaube, in unserer Gesellschaft ist es leider, oder in der Schweiz ist es leider noch so, dass man die schon ein bisschen aktiv suchen muss.
Ja,
und ich glaube, durch das ist es wie die einzige Möglichkeit, wenn man das halt macht und mal sagt, hey, jetzt lasse ich das einfach mal wirken und ich mache jetzt einfach mal, ohne zu gross hinterfragen und gross irgendwie schon Vorurteile mitzubringen in diese Situation.
Ja. Aber was ich vielleicht als Tipp geben kann, oder ich weiß nicht, wie du es siehst, kannst du sagen, es ist mega spannend. Ich habe auf Netflix eine Dokumentation gefunden, Phönix aus der Asche, ich weiß nicht, ob dir das etwas sagt. Für mich hat es dort damals so einen Aha-Effekt gehabt. Es war ganz lustig, ich bin als Lehrer tätig und musste kurz vor der Ferien irgendwie mit den Schülern, wie das so eine Tradition ist, schaut man einen Film, sodass man nicht mehr einen Film machen muss. Und dann habe ich auf Netflix geschaut, was könnte man denn mit ihnen schauen, und habe eben die Doku gesehen, Phönix aus der Asche. Und das begleitet, glaube ich, 5 oder 6 Sportler mit Beeinträchtigung bei den Paralympischen Spielen.
Oh, spannend.
Und ich habe wirklich gesagt, das ist für mich ein Aha-Effekt. Ja. Das ist so krass gewesen, dass man gesagt hat, wow, das hätte ich nicht erwartet.
Ja.
So irgendwie, dass das möglich ist. Und dann siehst du so, die säckeln mir noch 15 Mal davon und die können Leistungssport auf höchstem Niveau betreiben, trotz ihrer Beeinträchtigung. Das ist wirklich... Ich muss sagen, wow, sehr, super, ich finde es eine super gute Dokumentation, weil dort merkt man es das erste Mal, oder dort schafft man so einen Berührungspunkt, wo man einfach gedacht hat, so, ja, Olympische Spiele, das kennt jetzt jeder, glaube ich, aber wer hat denn schon mal ein paar Olympische Spiele angeschaut? So, ich glaube, eigentlich niemand groß in meinem Umfeld, würde ich behaupten. Und wenn man das aber mal anschaut, dann merkt man so plötzlich, wow, das ist auch ein riesen Apparat dahinter, so von der Organisation, das wird, glaube ich, immer populärer, und sie, ich glaube, London hat damals mega viel gemacht. Und es ist einfach eindrücklich, was die Leute leisten, was man vielleicht sich so als normaler Mensch irgendwie gar nicht bewusst ist. Oder?
Absolut, ja.
Und das habe ich wirklich, das können wir vielleicht mal anschauen. Das kann ich wirklich empfehlen.
Super Empfehlung, genau. Nein, ich glaube, vieles geht auch so in die Richtung. Und ich meine, Medien, gerade das ist ein Vorteil von Social Media. Es gibt Kanäle, die Themen mega, mega auf eine spannende Art und Weise aufgreifen. Mhm. Auch für Leute, die jetzt keinen Berührungspunkt haben selber und vielleicht das Gefühl haben, ja, geht mich gar nicht so gross etwas an. Wo man vieles kann lernen kann und eben sein eigenes Denken so ein bisschen hinterfragen. Ich glaube, oder was mir jetzt persönlich, sage ich jetzt mal, einfach auch noch wichtig ist, ich glaube, gerade eben, was du jetzt schilderst, so Paralympics oder so, ist natürlich top, also ich finde es super, dass es gibt. Ich glaube, die Gefahr ist einfach sehr oft bei Menschen mit Beeinträchtigung, dass sie so entweder die Opferrolle oder die Heldenrolle haben. Es ist entweder so, wow, schau mal, was der kann, trotz seiner Beeinträchtigung.
Ja.
Oder, ui, nein, schau mal, der Arme, er kann weg seiner Beeinträchtigung. Und das ist klar, ja, ich sage es mal, mit diesen Extremen kann man auch etwas aufbrechen, definitiv. Und ich glaube, es ist auch spannend, gerade jetzt die Paralympics bringt einem die ganze Thematik näher.
Ja.
Und irgendeine Faszination leitet auch dazu, dass man gewisse Vorurteile überdenkt. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man auch realisiert, es gibt auch noch einen Alltag. Also es gibt auch, es gibt auch einfach ein weder Held noch Opfer. Genauso wie bei uns. Ja. Wir sind auch einfach, die meisten Menschen haben einfach ihren Alltag und wir sind jetzt weder crazy, also jeder ist sein Held auf seine eigene Art und Weise natürlich, aber es ist wie, mir ist einfach ein Bedürfnis, dass Menschen mit Beeinträchtigung eben nicht immer nur als Held oder Opfer dargestellt werden, sondern einfach wie einfach ein normales Gesellschaftsmitglied, was sie ja auch sind, angeschaut werden und einfach als Person mit ihrer eigenen Geschichte, mit ihren eigenen Charakteren, mit ihrem eigenen individuellen Sein. Und ja, ich glaube, das geht in diesem Moment auch so ein bisschen verloren.
Ja.
Aber es ist natürlich immer noch um einiges besser, als wenn man sich gar nicht mit der Thematik
beschäftigt. Der erste Anknüpfpunkt.
Genau, man kann mit dem anfangen und dann wäre es vielleicht cool, wenn man mal in so einen Kaffee geht oder ins Resti oder whatever und einfach so den Alltag miterlebt und eben diesen Menschen so begegnet, wie man ganz normal jedem Menschen begegnet, weil sie einfach auch normal ist.
So, wenn wir nochmal zurückschauen zum Prozess vom Buchschreiben oder Erstellen. Was waren da für dich so kleine Glücksmomente?
Immer wieder im Fall. Also es ist auch das Zeichnen an sich, ich habe mega, mega Spass daran gefunden. Ich habe das vorher nicht gross gemacht, aber ich bin nämlich so, ich habe immer gesagt, ich bin so voll in meiner Zone gewesen. Ja. Es ist so, ich habe alles vergessen und abschalten und es ist auch recht lustig gewesen, weil ich habe mir vorher überhaupt nie Gedanken gemacht, wie das Bild jetzt aussehen soll. Mhm. Klar, ich habe so ein bisschen die Story, kann ich mir vermitteln, aber ich habe jetzt nicht, bevor ich das Bild angefangen habe, mir überlegt, ah, da ist der Bär, da ist das, da ist das. Sondern es ist einfach so aus dem Flow raus in mir gekommen. Und darum ist, ja, es klingt jetzt wirklich blöd, aber es ist wirklich nach jedem einzelnen Bild ist das so ein Glücksmoment gewesen, weil ich dachte, ah, cool, jetzt habe ich noch mal eine Seite. Und ja, mal, ich bin zufrieden, so wie es rausgekommen ist.
Hat es auch viele Seiten gegeben, die du fotografiert hast?
Oder hey, keine einzige,
ah, wirklich? Nein. Mega cool.
Aber also nicht, dass ich jetzt von Anfang an immer... Ich habe natürlich einen Gummi dabei gehabt.
Ja, genau.
Das ist sicher. Das ist nicht immer alles gerade perfekt rausgekommen. Aber ja, es war wirklich so, mehr so also der Flow gewesen, wo ich mich wie auch so ein bisschen leiten lassen und so die Kreativität versucht und so ein bisschen rauszulocken, indem ich einfach eben nicht zu viel denke. Ja. Und ich glaube, eines der grössten Highlights war, also am Ende von der Geschichte des Buch hat sie noch 10 Porträts von Kindern und Jugendlichen, die Beeinträchtigungen haben, die im Buch drin vorkommen. Mhm. Und die Porträts habe ich auch selber gemacht. Also ich habe dann ja, verschiedenste Organisationen angeschrieben und Kids gesucht und dann auch gefunden und bin da in der ganzen Schweiz herangereist, um zu diesen Kids zu gehen. Und der Fokus dort liegt auf dem Hobby. Also im ganzen Buch ist der Fokus aufs Hobby, auf das, was sie können, auf das, was sie gerne machen. Und es ist alles positiv formuliert. Also du findest im ganzen Buch nirgends den Satz «Ich kann nicht», sondern ja, es ist immer eben, was sie können. Und es ist so formuliert, dass es positiv ist. Und das ist auch mit diesen Porträts eigentlich so im Fokus gestanden. Also mir war wichtig, es ist so im Einleitungssatz, wird einmal parallel zum Charakter im Buch aufgegriffen, aber nachher geht es darum, was sie gerne machen, was ihr Hobby ist, was sie in der Freizeit machen. Ja. Einfach das, wo Kinder interessiert. Und darum ist es mir auch wichtig, dass die Porträts nicht einfach ein Bild, ja, so ein klassisches Standardporträt ist, sondern es soll so ein Actionbild sein, in dem Moment, wo sie eben glücklich sind, in dem Moment, wo sie ihre Hobbys machen. Und das war mega spannend, weil ich bin da mit einem mit, wo, er hat eine sehr starke Sehbeeinträchtigung und er tut schwingen. Und dann haben wir da ein Schwingtraining dürfen und im Bettel schwingen. Oder einer ist mit nur einem Arm auf die Welt gekommen und tut surfen. Und dann sind wir da auf so ein Indoor-Surf. Okay. Bellen und ja, ich habe Fotos gemacht, wie er dort gesurft ist. Und das waren einfach ganz, ganz, ganz lässige und coole Begegnungen gewesen. Und ich glaube, das ist so ein overall wirklich mein Highlight gewesen, sind die Begegnungen und die Fotoshootings mit diesen 10 Kindern und Jugendlichen. Das war mega, mega spannend gewesen. Und
das kann man gut vorstellen.
Das ist sicher mein persönliches Highlight, ja.
Okay. Wenn man vielleicht noch weiter zurückgeht. Wie wird man zu einer Kinderbuchautorin? So, was ist dein Werdegang? Du hast angefangen, hast gerade eine KV-Lehre gemacht im Reisebüro. Mhm. Wie kommt man vom Reisebüro zur Kinderbuchautorin?
Ha, ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es war auch dort wirklich so ein Prozess gewesen. Also ich hab, wie du gesagt hast, im Reisebüro gearbeitet, 4 Jahre lang. Ich habe meine Ausbildung gemacht und ja, weil es halt so ist, wenn man reisen, wie man schafft, man kann sehr viel reisen. Also neben der geschäftlichen Reise spornt es natürlich auch an, um privat jede freie Minute irgendwie reisen zu gehen. Und das habe ich wirklich extrem ja, ausgenutzt. Nein,
genutzt.
Ja, nicht ausgenutzt, genau. Ich habe es einfach genutzt, genau. Und bin dort wirklich sehr intensiv, sehr oft reisen. Und mich haben beim Reisen vor allem immer so die fremden Kulturen interessiert. Also klar, landschaftlich und Natur und so finde ich auch extrem schön und mega etwas Beruhigendes. Aber ja, ich habe so eine Faszination gegenüber Menschen und ihren Lebensgeschichten. Und das hängt halt oft auch mit der Kultur und den Begebenheiten vor Ort zusammen. Und das ist das, was mich immer so beim Reisen mega fasziniert hat. Ich habe das so cool gefunden, einfach mit den Locals in Kontakt zu treten. Und klar, es ist eine mega Momentaufnahme. Es ist immer noch irgendwo eine verfälschte Wahrnehmung, wenn du als Touri dort ankommst und vielleicht mal 3 Tage dort bist. Ja. Aber gleich, es hat so etwas irgendwie Magisches, wenn du dich einfach darauf einlässt und nicht so in deinem, ja, in dem Konstrukt bleibst, das du halt kennst, wie du so aufgewachsen bist. Und ja, und darum bin ich dann relativ früh, hat mich auch so in den afrikanischen Kontinenten sehr interessiert, also vor allem ja, halt östliches und südliches Afrika. Mhm. Ich bin dann ja, längere Zeit auch mit dem Zelt unterwegs gewesen im südlichen Afrika. Und da machst du natürlich auch nochmal ganz andere Begegnungen, wie wenn du halt von Hotel zu Hotel gehst. Ja, und dann hat sich irgendwie so die Faszination für ja, so die afrikanische Kultur, ja, das kannst du jetzt nicht sagen, weil das ist riesig, aber einfach die afrikanischen Länder, die ich halt besucht habe in dem Moment, halt eben südliches und östliches Afrika vor allem, hat mich mega fasziniert und ich habe wie so gemerkt, jedes Mal, wenn ich in Afrika war, in den afrikanischen Ländern, hat sich wie so, es hat mega etwas ausgelöst bei mir. Mhm. Also ich bin so glücklich gewesen wie nie.
Ja.
Und ich habe mich dann mega angefangen hinterfragen, so, ja, was ist denn dort so anders? Wieso kann ich dort so sorgenlos sein? Und ich meine, klar, Ferien, ja, hat immer etwas Sorgeloses und man lässt so seinen ganzen Alltagsstress zu Hause. Aber es war wie so Next Level gewesen. Es ist nicht einfach so normal, ich gehe jetzt ein bisschen in die Ferien und bin dann halt gut drauf, sondern es war so gewesen, ja, einfach so eine mega Tiefgründigkeit irgendwie, die ich dort erfahren habe. Und das hat mich mega fasziniert, einfach die Interaktionen mit diesen Leuten dort und die Lebensfreude oder auch teilweise die berührende Geschichten, die da rausgekommen sind, aber irgendwie gleich dann umgewandelt in so eine Lebensfreude und in so eine Akzeptanz und in so eine mega Gag-Kultur und einfach Offenheit und einfach so das gesamte Konstrukt. Ich finde es mega schwierig, zu meinem Wort zu fassen. Ja. Also einfach grosse Empfehlung an jeden, geht mal selber. Ja. Dann wisst ihr vielleicht, was ich meine. Ja, und das hat mich immer mehr fasziniert und dann bin ich auch nach der Lehre, habe ich dann noch ein Jahr lang bei einem Afrika-Reisespezialist gearbeitet. Mhm. Wo ich dann logischerweise bin, noch mehr halt dort runter bin und auch immer wieder länger dort gewesen bin. Ja, und ich glaube, aus dem raus ist bei mir so ein plötzlich habe ich gemerkt, okay, ja, für andere Leute Reisbuch ist schön und ist ein schönes Setting und macht Spass, aber mich interessiert eigentlich mehr die Leute vor Ort und die Leute und ihre Geschichten und wie hat sich die Kultur so entwickelt und wie hat die Kultur dann die Menschen so gemacht, wie sie sind und einfach so das gesamte der Zusammenhang von der Gesellschaft und vom Individuum hat mich dann immer mehr angefangen interessieren und dann habe ich wie irgendwann gemerkt, okay, ich glaube, ich muss wie so ein bisschen weg von dem Reisen, sondern mehr wirklich so eintauchen und bin dann mich dann entschieden, dass ich soziale Arbeit studiere, wo halt ja das wirklich so ein bisschen aufgreift, die Thematiken. Der Zusammenhang zwischen Individuum und Gesellschaft und alles. Und das hat mich mega fasziniert. Ja, und dann habe ich ein Praktikum gebraucht für das Studium. Und bin eigentlich völlig per Zufall mit der Kollegin mitgegangen. Sie hat hier in einer Sonderschule gearbeitet für Kinder mit einer geistigen Beeinträchtigung. Mhm. Und ich habe genauso zu diesen Menschen gehört, die vorher keinen einzigen Berührungspunkt hatten mit der Thematik. Ich habe genauso eben wie wahrscheinlich die Mehrheitsgesellschaft mich nie mit diesem Thema gross befasst. So, es ist einfach so, ja, es ist da, aber mehr auch nicht.
Es betrifft mich so nicht. So
genau. Und dann hat sie gesagt, hey, komm doch mal mit und so. Für das Vorpraktikum ist das eine mega coole Stelle. Und ich dachte, ja, kann ich mal schauen. Ja, dann bin ich mitgegangen und es hat mich wie einfach von der ersten Sekunde völlig fasziniert. Und ich glaube, es war so ein Kombi aus, ja, wirklich auch selber zu merken, hey, ich hatte ganz andere Vorstellungen. Ich habe irgendwie zu sehen, was für. Ja, auch so die. Ich kann das so schlecht im Wort fassen. Lebensfreude ist wie falsch, weil es ist nicht so, dass alle Menschen mit Beeinträchtigung immer nur glücklich sind. Das ist auch so ein Klischee, das einfach nicht stimmt. Aber es ist mehr so die. Ja, ich kann es gar nicht richtig ausdrücken. Es ist einfach so eine Stimmung, eine Tiefgründigkeit. Viel größere Akzeptanz, viel weniger so der Alltagsstress. Ich habe das Gefühl, sie wissen, wie man lebt.
Okay, ja.
Ich habe das Gefühl, ich kann so viel mehr von ihnen lernen als sie von mir. Ja. Und das ist so die Momente, sind so Momente, die mich mega, ja, wo für mich mega bereichernd sind. Eben wie auch jetzt in einer afrikanischen Reise. Es war so, ich komme da hin und bin eigentlich aufgewachsen in einer Gesellschaft, die alles hat und weiss trotzdem überhaupt nicht, was Glück heisst. Ich weiss überhaupt nicht, was es braucht, um glücklich zu sein. Und dann kommst du eigentlich an einen Ort, wo du als Außenstehender würdest denken, oh nein, die haben ja vielleicht ein viel schwierigeres Leben. Ja, haben sie sicher auch, strukturell gesehen, definitiv. Und es gibt auch dort Menschen, die nicht immer nur glücklich sind. Auch das ist ein Klischee, das nicht stimmt. Aber ich habe gemerkt, ich kann mega viel lernen für mich persönlich, für mein eigenes Glück und meine eigene persönliche Weiterentwicklung. Und in dem Moment habe ich mich auch dort gespürt. Und ja, eben auch so die Selbstreflexion zu merken, hey nein, wieso hatte ich da so andere Vorstellungen? Und ja, das ist so ein, ich glaube, so ein die Kombi von Faszination, Selbstreflexion, Erfahrungen, Lernmöglichkeiten und natürlich auch die Arbeit mit Kindern, die mir per se einfach auch mega Spass macht, wo dann wieder zugeführt hat, wo ich gemerkt habe, hey nein, das ist voll mein Ding und das macht mich mega, mega glücklich und das würde ich machen. Und ja, und so hat sich das dann ergeben. Und durch die Erfahrungen, die ich dort wiederum dann gemacht habe, wo ich eben wie gemerkt habe, es braucht wirklich etwas auf der gesellschaftlichen Seite. In der Sonderschule ist halt der Fokus oft auf die Betroffenen, wo die Inklusion von dieser Seite angeschaut wird. Also wir müssen die Kids befähigen, dass sie können inkludiert werden können, wir müssen sie selbstbestimmt und selbstständig sie unterstützen, dass sie selbstbestimmt und selbstständig können sein, was natürlich ultra wichtig ist, aber mir hat dann immer so der Gegenpol gefehlt, so ein bisschen, dass okay, jetzt sind sie selbstständig und selbstbestimmt, aber Gesellschaft ist so völlig nicht inklusiv. Ja. Und dann hat mich das so ein bisschen angefangen zu triggern, wo ich dann gemerkt habe, hey nein, da muss wie in etwas gehen auf der anderen Seite. Ja. Und so ist dann eigentlich die Idee gekommen, um so ein Kinderbuch zu machen.
Okay, genau. Ein spannender Weg. wenn man vielleicht immer, es ist, ich finde es irgendwie noch ein heikles und schwieriges Thema, über das dann sprechen. Aber oder wenn man gerade davon spricht, du sagst, ihr solltet die Kinder darauf vorbereiten, selbstbestimmt und
selbstständig
irgendwie in die Welt rauszulassen. Mhm. Aber zum Teil ist es ja einfach auch nicht möglich, selbstständig etwas zu machen, oder?
Total, ja.
Ist das vielleicht auch ein Grund, wieso sie irgendwie ein Stück von einem glücklicheres oder anders glücklich leben könnt haben? Also weißt du, was ich meine? Vielleicht, wie sie sich um den Teil irgendwie wie keinen Kopf mehr machen müssen. Oder, ja, oder ich weiß nicht. Es ist ein bisschen schwierig.
Es ist schwierig zu sagen und ich glaube, dass sind wir wie auch beide so die Falschen, das zu beurteilen. Ich glaube, da müssen wir jemanden fragen, der in dieser Haut steckt. Ich glaube, wir werden immer eine Aussenansicht haben zu diesem Thema. Und das ist irgendwo durch immer eine verfälschte Ansicht. Mhm. Aber ich glaube, es ist schwierig zu sagen. Und ich glaube, auch dort, das ist mega individuell. Genauso wie bei Menschen ohne Beeinträchtigung. Ich meine, es gibt Leute, die besser dort sind, es gibt Leute, die besser da sind. Ja. Und dann auch dort, sucht man sich eigentlich einen Job, der halt seine Stärken, im Idealfall, einen Job, der seine Stärken entspricht und tut halt solche die Schwächen oder die Sachen, die einem nicht so liegen, nicht so Spass machen oder einfach, schlichtweg einfach nicht so liegen, versucht man ja so zu umgehen, indem man vielleicht eben den Fokuspunkt nicht anders legt. Oder man tut es explizit stärken, weil man sagt, hey nein, das liegt mir nicht so, aber ich will es können. Das ist ja immer so, je nachdem, was es ist und inwiefern sich der Alltag bestreiten lässt sonst. Aber ich glaube, das ist dort mega ähnlich. Und das Schwierige, was du halt dort hast, ist, auch diese Kids bringen alle, jeder Einzelne, extrem viele Stärken mit. Mhm. Natürlich haben sie auch Orte, wo sie vielleicht durch die Beeinträchtigung oder auch durch ganz andere Sachen schwierigere Voraussetzungen haben, wo schlichtweg eine Selbstständigkeit nicht möglich ist.
Ja.
Oder nur beschränkt möglich ist. Aber ich glaube, es gibt dort wie Unterstützungsmöglichkeiten, also das sieht man auch in anderen Ländern, wo man ihnen einfach die größtmöglichste Selbstständigkeit mit diesen Voraussetzungen kann bieten kann. Und ich glaube, da sind wir in der Schweiz einfach nur davon entfernt. Ich glaube, viele Beeinträchtigte, also Menschen mit Beeinträchtigung, wird ihr gesamtes Potenzial noch nicht ausgeschöpft.
Mhm. Gibt es auch Länder, die so Vorreiter sind, wo das Gefühl hast, die haben ein cooles System?
Aha. Ja, also wir haben im Studium habe ich ein Projekt geleitet, wo wir für ein Heim für Menschen mit Beeinträchtigung eigentlich ihr gesamtes Konzept und ihre Arbeitsweise auf die UNO-Behindertenrechtskonvention überprüft haben. Mhm. Also inwiefern entspricht es. Und das, was halt noch Verbesserungspotenzial hat, gerade auch direkt Handlungsvorschläge geschrieben haben. Und in diesem Rahmen haben wir natürlich auch Best Practice-Beispiele gesucht. Mhm. Inwiefern ist es überhaupt möglich? Eben, das ist so ein bisschen, man findet immer gerade als erste Ausrede, wie so, aber es geht ja gar nicht. Und aber es wäre ja auch nicht nur gut. Und ja, voll. Gewisse Sachen geht aber wahrscheinlich wirklich nicht. Aber wenn du es vergleichst mit anderen Ländern, gerade auch die nordischen Länder, wie bei vielen sind auch die dort sehr viel voraus. Also gerade, jetzt weiss ich, ist es Schweden? Ich weiss es nicht mehr, jetzt wird mich nicht verreden. Irgendein nordisches Land, weiss nicht genau, skandinavisches Land, weiss nicht mehr so genau, welches. Dort gibt es gar keine Sonderschulen mehr.
Ja.
Das heisst aber nicht, die erste Reaktion, gerade auch von Lehrpersonen, kannst du vielleicht auch ein Lied davon singen, durch deine Erfahrung jetzt, ist gerade so, aber das geht ja nie. Wenn du alle willst inkludieren. Und klar, im ersten Moment ist es so voll. Es gibt vielleicht auch Kinder, die profitieren von einem Sondersetting. Aha. Definitiv. Es ist einfach mega eine Ressourcenfrage. Aha. Und ich glaube, gerade eben in diesem Land, haben sie natürlich einfach ganz andere Voraussetzungen. Und du bräuchtest andere Voraussetzungen. Ja. Ich sage nicht, dass es machbar ist. In unserem jetzigen Konstrukt, wie wir jetzt in der Gesellschaft leben, ist es nicht möglich.
Ja.
Voll. Genauso wie bei der Arbeitswelt. Oder? Ich meine, eben, wie ich vorhin gesagt habe, wir haben oftmals, auch nicht alle, es gibt auch andere Voraussetzungen, wo das nicht so ist, aber oftmals haben wir das Privileg, dass wir eine Arbeitsstelle mehr oder weniger aussuchen können. Mhm. Wie gesagt, auch dort, es gibt ganz viele Gründe, wieso das auch bei Menschen ohne Beeinträchtigung nicht der Fall ist. Aber ich sage jetzt mal, im Verhältnis definitiv für mehr Leute. Und wir können es wie so anpassen, was machen wir denn gerne, wo sehen wir unsere Stärken, wo sehen wir uns so ein bisschen. Und bei Menschen mit Beeinträchtigung ist es einfach nach dem Sonderschulsetting, geht es weiter in ein Sonderheim, es geht in eine Arbeitswelt, in einen zweiten Arbeitsmarkt. Und dort hast du einfach deine, ja, keine Ahnung, ich sage jetzt mal 5 Arbeitsstellen.
Ja,
und wenn dir jetzt die 5 halt nicht liegen, ja, c'est la vie, dann ist halt. Und auch dort, es gibt mittlerweile coole Organisationen, die sich dem annehmen und wie so Jobcoaching machen für Menschen mit Beeinträchtigung, um sie integrieren in den ersten Arbeitsmarkt. Aber das ist noch ganz ein weiter Weg.
Ja, das glaube ich auch. Ja. Also ich muss sagen, ich habe zum Beispiel gerade bei mir tatsächlich in meiner Klasse einen Schüler mit einer geistigen Behinderung. Und es funktioniert tiptop. Es ist halt in meinem Setting auch nicht Glück, ich habe nicht so viele Schüler, darum geht es irgendwie. Ja. Das ist das, was du gerade auch gesagt hast. Genau. Momentan müssen wir das Setting ein bisschen ändern oder den Schlüssel ein bisschen anpassen. Aber ich glaube, das ist generell so ein bisschen das Problem bei uns mittlerweile in der Schule. Ja. Also ich sage immer, es wäre gut, wenn noch ein bisschen mehr Sonderpädagogik bei den Lehrern würde anfangen. Ich glaube, das bräuchte so ganz viele Ecken und Enden. Aber ja, ich glaube auch, dass da viel mehr machbar wäre, theoretisch. Von dem her.
Ja, und ich glaube, es ist wie, aus meiner Sicht schaut man es ein bisschen zu fest aus dieser schulischen also wie soll ich sagen? Ja. Es ist ein Fakt, dass gewisse Beeinträchtigungen dazu führen, dass sie vielleicht schulisch in Mathe nicht auf das Niveau kommen, wie sie jetzt vielleicht ihre gleichaltrigen Gespönchen. Ja. Das ist so, das ist ein Fakt. Aber nichtsdestotrotz heisst das nicht, dass die Person oder das Kind nicht andere Fähigkeiten mitbringt, die dann für die anderen profitieren können. Vielleicht ist sie die Person musikalisch oder in den Sozialkompetenzen oder kreativ oder Sport, whatever. Es gibt so viele Kompetenzen und ich glaube, da hat unser Schulsystem, es ist im Wandel und ich glaube, es wird immer besser und ich glaube, es wird auch immer mehr zum Fokus. Aber ich glaube, da ist es wie wichtig, dass man in diesem Moment vor allem den Fokus einfach auf Kompetenzen legt von diesen Schülern und Schülerinnen, wo sie mitbringen und dort auch mehr fördern, anstatt jetzt jedem müssen mit Bügen und Brechen in Dreisatz aufzudringen. Und
vor allem, das ist ja nicht nur etwas, glaube ich, mit Beeinträchtigung oder nicht. Ich glaube, das ist eh ein grosses Problem vom Schulsystem, dass man nur den Fokus auf Kompetenz allein, von Inhalt, wo man vielleicht gar nicht braucht, und von Wert und kulturelles und gesellschaftliche Wert, wo man eigentlich völlig außer Vorlage heutzutage oder sehr, sehr beschränkt dreifach in der Schule. Ja. Das ist schon, glaube ich, ein grosses Problem. Und man dürfen noch sehr grossen Wandel machen in Zukunft.
Ich glaube auch. Ich glaube, es kommt. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Und ich glaube auch mit dem neuen Lehrplan und so. Es ist, glaube ich, langsam ist es präsenter. Aber ich glaube, es darf auch noch ein bisschen präsenter
sein. In dem letzten Podcast, den ich gehört habe, Gast war, hast du mal gesagt, ich weiss, was ich brauche und schaffe mir diesen Moment. Also die Momente, die dir vielleicht gut tun, die dich glücklich machen. Wie hast du das herausgefunden? Also es gibt oder viele Leute, die sich vielleicht fragen, ja, was tut mir gut? Oder wie finde ich denn das raus? Wie hast du das herausgefunden?
Gute Frage. Ich glaube auch dort, es ist wie so ein Prozess gewesen. Es ist auch nicht, dass ich aufgewacht bin und gefunden habe, das tut mir gut. Ich glaube, es ist einfach vielleicht durch eigene Erfahrungen, die ich selber gemacht habe, durch das Studium, durch die Berührungspunkte, einfach durch verschiedenste prägende Momente in meinem Leben, bin ich, glaube ich, wie auch ein bisschen dazu gezwungen worden, um wie merken, was tut einem dann gut und wie gebe ich mir dann die Kraft, wenn sie mir vielleicht wie durch andere Momente geholt wird. Und ich glaube, das ist zum einen, klar, ist es bei mir vielleicht eher so ein bisschen auch aus negativen Erfahrungen gewesen, aber ich glaube, das kann man auch, oder schön wäre es eigentlich, wenn es die wie nicht bräuchte, sondern dass man auch sich sonst die Zeit nimmt. Und ich glaube, das ist etwas, was in unserer Gesellschaft einfach immer ein bisschen zu kurz kommt. Ich meine, wenn nimmt man sich einfach schon Zeit, um anhocken und zu denken, ich denke jetzt mal über mich und meine Verhaltensmuster nach. Ja. So gut wie nie. Und ich kann es auch niemandem vorwerfen. Ich meine, wir leben in einer sehr stressigen Gesellschaft mit 1000 Anforderungen und Druck und whatever. Aber ich glaube, darum umso mehr ist es wie wichtig, dass man das macht. Und ich glaube, was mir auch geholfen hat, habe zum Beispiel letztes Jahr so ein Live, ja, wie sagen wir, so ein Live-Coach oder so. Ich war so ein Coaching, sage ich jetzt mal, wo ich mir einfach gesagt habe, hey, ich will jetzt einfach mal mich mit mir beschäftigen und mir Zeit nehmen für mich selber, um herauszufinden, ja, eben nicht so das Verfälschte herauszufinden, so ich mache jetzt mein Instagram auf und alle machen Yoga, mache jetzt ein bisschen Me-Time, indem ich 15 Minuten Yoga mache. So, nein, wenn das deine Me-Time ist, dann go for it, dann ja, super, wunderbar. Aber es ist so, ich habe das Gefühl, es ist zwar je länger, je mehr präsent, dass so ein bisschen Me-Time und so ein bisschen Selbst, also ein bisschen Achtsamkeit wichtig ist, aber so ein bisschen wie und Umsetzung, gerade auch durch Social Media und durch den Druck und durch die fehlende Zeit, wird manchmal ein bisschen verfälscht.
Ja.
Ja, und das hat mir dort auch mega geholfen, um mich selber auch wieder reflektieren. Und ich glaube, ich bin wie einfach auch schon immer jemand gewesen, wo, eben, ich finde es so spannend, so die Lebensgeschichten und mich so ein bisschen hineinzusetzen, wie so ein Mensch so ist, wie er ist. Und ich glaube, auch durch das mache ich das bei mir selber vielleicht auch recht intensiv, dass ich wie mir halt wie nicht sage, ja, ich bin jetzt halt einfach so, sondern wie sage, okay, und wieso bin ich so und will ich dann so sein?
Ja.
Und wenn ich merke, nein, ich will eigentlich gar nicht so sein, dass ich dann halt nicht einfach sage, ja, okay, es ist jetzt halt einfach so, sondern dass ich dann halt wie mir sage, ich will daran arbeiten. Und ich glaube, durch das sind recht viele Learnings gewesen, wo du dann halt wie auch merkst, okay, und was heisst daran arbeiten und wie mache ich das und in welchem Zusammenhang. Und ja, da brauchst du halt die Momente, die dir Kraft geben. Und ich glaube, dann bist du wie gezwungen, um das wie so ein bisschen rauszuspüren. Was gibt dir denn die Kraft?
Was gibt dir jetzt die Kraft, außer das Zeichnen vielleicht?
Ich glaube, bei mir ist vieles so in der Natur. Ich gehe mega gerne in die Berge, gehe wandern oder auch im Winter Skifahren, gehe langlaufen. Also sicher so ein bisschen Sport in der Natur, aber sicher auch Freundschaften, Familie, so ein bisschen einen Austausch zu haben. Ja, ich glaube, das sind vor allem solche die Momente, die mir Kraft geben. Aber auch das, ich meine, es ist unmöglich in der heutigen Gesellschaft, das immer dann einzufordern, wenn man es braucht.
Ja.
Also das ist einfach, aber das muss man wie auch lernen, das auszuhalten und sagen, es ist okay. Und wenn ich jetzt mir heute Abend sage, ich brauche jetzt mal eine halbe Stunde irgendwas und es ist jetzt okay, wenn ich mal eine halbe Stunde Netflix schaue, aber ich mache das bewusst und sage mir, hey, das ist jetzt meine Me-Time heute, eine halbe Stunde Netflix schaue, dann ist das voll okay.
Ja.
Und ich glaube, heutzutage wird dem so ein vermittelt, ja, das, keine Ahnung, eben so das Instagrammable Me-Time.
Und
genau, wenn ich jetzt nicht eine mega gesunde Fruchtbowl esse, mit was weiß ich was, dann ist es nicht genug gut. Und ich glaube, das setzt dann halt schon wieder Druck auf. Dann, dann überlegt man sich, okay, was tut mir gut, aber es muss auch noch Instagrammable gut sein.
Und, ja, das stimmt.
Und das ist, glaube ich, so eine Gefahr, die wir heutzutage haben, dass das wie schwierig ist, um sich auf sich selber und das, was man braucht. Und ich glaube, da braucht es einfach ganz viel Mindset, ganz viel Haltung und ganz viel sich selber reflektieren und auch gewillt sein, sich zu reflektieren. Und ich glaube, dann kann man das auch, ohne dass man gerade negative Erlebnisse braucht, um zu werden.
Ja, und ich glaube, man muss sich auch ein bisschen, du hast gesagt, vielleicht was gar nicht immer, aber ich glaube, ab und zu einfach sich an den Zeitrahmen schaffen. Zum Beispiel letzte Woche, ich war in Stuttgart bei Freunden und bin heimgefahren mit dem Zug. Und ich hätte über Schaffhausen fahren, die ganze Zeit im Zug hocken, oder ich hätte über Romanshorn fahren mit der Fähre. Und ich habe gesagt, gut, das geht 20 Minuten länger. Also dann fahre ich über Romanshorn mit der Fähre und das ist mega schön. Mega schön gewesen einfach. So auf dem Wasser 15 Minuten für dich. Ja, am Schluss habe ich 20 Minuten verloren irgendwie, irgendwo. Aber eben, man muss
sich die Zeit verloren, aber alles andere hast du gewonnen.
Genau, so ist es. Man muss da sicher ein bisschen die Zeit schaffen.
Ich glaube auch,
ich mache es immer mit meinen Gästen, ich stelle ihnen sehr kurze Fragen. das Ziel ist, dass du mit dem Ersten, was in den Kopf kommt, antwortest. Nicht möglichst schnell, aber das Erste, was in den Kopf kommt.
Ja? Okay, ist gut.
Gut, dann die erste Frage. Machen Moment oder Erinnerungen glücklicher?
Moment.
Moment. Dann zweitens, woran erkennst du einen glücklichen Mensch?
Seiner Haltung und Ausstrahlung und seiner Wirkung auf mich.
Okay. Vielleicht hätte ich da gerade noch eine Zwischenfrage. Gibt es da für dich einen Unterschied zwischen Menschen mit Beeinträchtigung, wie du bei ihnen erkennst, ob sie glücklich sind, wie bei normalen Menschen, das ist falsch gesagt, das würde ich falsch sagen, aber Menschen ohne Beeinträchtigung?
Ist,
Nein. Gut. Glaubst du, dass ein Mensch, der wo nicht bis jetzt in Kontakt kommt mit Menschen mit Beeinträchtigung, das auch sofort würde sehen? Oder hast du das Gefühl, das ist etwas, was man vielleicht ein Stück weit lernen muss
oder darf? Nein, ich glaube ziemlich gleich wie bei Menschen ohne Beeinträchtigung. Ja. Also ich glaube auch dort wäre es ja, vielleicht hätte jetzt jemand geantwortet, ja, wenn er lächelt.
Ja.
Aber ich glaube, das ist auch dort mega individuell, wie man das wahrnimmt und empfindet.
Okay.
Ja.
Wann bist du das letzte Mal richtig glücklich gewesen?
Am Wochenende bin ich mit der Kollegin zelten in Engadin und wir haben einen mega schönen Spot, so direkt an den See, mit 360 Grad Bergpanorama gefunden zum Zelten. Und wir waren Mutterseele allein gewesen. Und das ist so ein richtiger, ah, oh, das Leben ist so schön im Moment gewesen.
Das klingt gut, der Zeltplatz muss man vielleicht mal sagen. Ja. Wann wirst du das nächste Mal richtig glücklich sein?
Also ich bin momentan allgemein ziemlich glücklich im Leben.
Das ist gut.
Ja, nein, ich glaube, also jetzt gerade der Moment und auch nachher. Und
gut.
Ja.
Dann die fünfte Frage. Denkst du, dass dir glücklicher sein können als Menschen?
Ja.
Okay. Würde es dich glücklicher machen, etwas zu verschenken oder etwas zu bekommen?
Verschenken.
Gut. Wie wichtig ist Natur, um glücklich zu sein?
Für mich persönlich sehr wichtig.
Mhm. Wie wichtig ist Geld, um glücklich zu sein?
Nicht wirklich wichtig.
Nicht wirklich. ein Kindheitsglücksmoment, an den du dich erinnerst?
Puh.
Also wir haben gesagt, bis 18 haben wir das von
anderen Gästen. Ah, schön, okay.
Bis 18 Jahre. Ich meine, das ist doch schwer da an der Mitte. Ich bin noch nicht in
Okay, also ich bin 15. Mit 15 bin ich für ein Jahr auf England.
Mhm.
Und ich glaube, dort war so ein Glücksmoment gewesen. Also das ganze Austauschjahr war mega cool gewesen, aber ich glaube, am Schluss, als ich gegangen bin und man so mega die Verbindung gemerkt hat, die ich zu meinen Gasteltern hier aufgebaut habe. Und so, ja, einfach so zu spüren, wie krass so eine Verbindung zu Menschen kann sein, die vor einem Jahr eigentlich noch fremd sind und mittlerweile eigentlich wirklich Familie sind. Und das war so ein mega, mega intensiver, schöner, glücklicher Moment.
Das ist schön. Siehst du sie noch regelmässig?
Ja, also vor Corona jedes Jahr, mindestens einmal,
bin
ich entweder zu ihnen oder sie zu mir. Jetzt leider mit Corona seit zwei Jahren nicht mehr, aber es ist geplant für das Jahr.
Sehr gut.
Ja.
Und die letzte Frage, wie alt würdest du dich schätzen, wenn du nicht wüsstest, wie alt du bist?
Schwierig. Also, äußerlich muss ich sagen, aber auch viel jünger. Ich werde immer noch... ja, sehr viel jünger geschätzt vom Aussehen. Ich bin noch im Alter, wo das nicht per se cool ist.
Das wechselt das eh ganz ziemlich schnell.
Ich finde es wahrscheinlich cool, jetzt gerade noch nicht. Keine Ahnung vom Verhalten, wahrscheinlich etwa so, wie ich bin. Ich glaube, Verhalten so, wie ich bin und Aussehen vielleicht ein bisschen jünger.
Okay, spannend.
Ja.
Ich habe schon alles gehabt bei meinen Gästen. Alles schon Leute, die sich massiv älter geschätzt haben, massiv jünger.
Ach,
das ist sehr spannend. Ich glaube, es ist wirklich ein Wechsel mit dem Alter. Je älter das wird, desto jünger schätzt man sich.
Also?
Ja, also das ist meine Erfahrung jetzt mit meinen Gästen. Das
okay, krass.
Also der Stefan Thien zum Beispiel ist über 60, der hat sich so 40 geschätzt.
Ah.
Und die Jüngeren schätzen sich meistens ein bisschen älter.
Das ja, das stimmt. Ja, viel, ja, nein, ja, jünger, viel jünger. Nicht, nein.
Du hast gesagt, dass dir glücklicher könnten sein wie Menschen. Wieso glaubst du das?
Schwierig. Ich glaube, es könnte sein, weil ich glaube, bei Menschen, was manchmal so ein Hindernis ist, zum glücklich sein, ist, dass wir manchmal zu verkopft sind.
Mhm.
Und uns mega viele Gedanken, also wir sind ja auch gezwungen, uns mega viele Gedanken machen über alles Mögliche. Und ich glaube, das ist, manchmal vergessen wir so ein im Hier und Jetzt zu leben und zu geniessen und zu akzeptieren und nicht, ah, es ist schön, aber in einer Stunde muss ich das, sondern wirklich einfach das aufzugen.
Ja.
Und ich habe das Gefühl, die Tiere, ja, haben ja logischerweise den Druck nicht, die müssen sich nicht überlegen, was ist morgen. Und ich glaube, durch das, also gerade, ich habe jetzt gerade an Hunde gedacht in dem Moment, ich bin mit Hunden aufgewachsen, also wir hatten nie einen Hund zu Hause. Und das ist irgendwie, ja, ich habe das Gefühl gehabt, die war immer glücklich.
Nein, mega schön. Jetzt noch eine Frage. Der letzte Gast stellt immer den nächsten Gast eine Frage.
Oh.
Und bei dir ist das Andrea Leuter gewesen. Und sie hat eigentlich eine relativ einfache Frage gestellt, beziehungsweise auch vielleicht eine sehr schwierige Frage. Sie hat gesagt oder gefragt, möglichst kurz und bündig, was macht dich glücklich?
Oh, kurz und bündig. tiefgründige, aber lockere, lustige Momente mit Freunden und Familie in der Natur.
Das ist kurz. Wow.
Yes.
Sehr gut. Ja,
ja, okay.
Mega schön. Ja. Mega gut. Du darfst dir auch noch eine Frage für meinen nächsten Gast überlegen.
Okay.
So ein bisschen mit dem Glück. Ja.
Meine nächste Frage ist, wann hast du zum letzten Mal etwas zum ersten Mal gemacht?
Wow, das ist eine mega gute Frage. Ich bin sehr gespannt, was dann andere drauf sind. Wir haben nie gesagt, wie dieses Buch heisst. Ich glaube, keiner zu klein, ein besonderer Freund zu sein.
Genau.
Wenn man das Buch jetzt irgendwie erwerben will, wo sollte man sich dann am besten melden?
Also man kann es am besten gerade bestellen auf meiner Homepage. Das ist minimovers.ch.
Minimovers.ch,
genau. Dort kann man es direkt im Online-Shop bestellen. Sonst findet man es aber auch, wenn man bei Google einfach eingibt, keiner zu klein, ein besonderer Freund zu sein. Wenn man noch Melanie hintereinander schreibt, kommt es definitiv.
Ja.
Genau. Und man kann es mittlerweile auch beim Oriel Füssli bestellen.
Ah,
also wenn man dort den Titel eingibt, dann kommt es auch dort.
Aber man muss schnell sein, es gibt nicht mehr viele Exemplare im Moment.
Nicht mehr ganz so viele. Ja, genau. Aber es langt schon noch ein Moment.
Also wenn ihr gerne das Buch wieder bestellen, ich glaube, das ist ein sehr gutes Buch, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Sei für gross oder klein, ich glaube, es ist auch erwachsen, könnt ihr etwas mitnehmen.
Ja.
Genau, dann holt euch das Buch. Ich kann es nur empfehlen. Danke. Und ich danke dir für das heutige Gespräch. Ich habe es mega lässig gefunden. Und ich hoffe, du hast bald wieder einen wunderschönen Tag mit Freunden in der Natur mit guten Gesprächen.
Absolut, definitiv. Ja, danke dir vielmals. Es war mega spannend. Merci.
Und euch zuhause, ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal dann wieder einschaltet. Und wünsche euch bis dahin auch eine gute und glückliche Zeit. Tschüss.
Tschüss.
Das war Be Happy, die Suche nach dem Glück. Ein Podcast von Michael Mitrescu. Ich würde mich freuen, wenn du auch nächsten Sonntag wieder dabei wärst.